Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Auch diesmal haben wir wieder ein spannendes Thema der Biologie-Fachdidaktik vorbereitet. Wir besprechen 5 Thesen zur Rolle von Biologie lesen, schreiben und sprechen können. Welche Fähigkeiten benötigen SchülerInnen, um effektiv in der Biologie zu kommunizieren? Was kann dabei vielleicht schiefgehen? Und wie können wir sie am besten unterstützen? Ich bin wieder eure Moderatorin Christina Wurst vom Institut für Digitales Lernen und darf mich hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrichs Verlags über ihre Ideen und ihren Beitrag austauschen. Mein heutiger Gast ist Ilona Gutschlag. Sie ist Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, Biologie und Chemie und unter anderem auch am IQSH für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften in Schleswig-Holstein zuständig. In ihrem Beitrag für die neueste Ausgabe von Biologie 5 bis 10 geht es um verschiedene Aspekte von Lesen, Schreiben und Sprechen im Biologieunterricht. Wir diskutieren im Folgenden, worauf es dabei ankommt, anhand von 5 zentralen Thesen. Ich bin schon sehr gespannt. Schön, dass du da bist, Ilona.
Guten Tag.
Das Thema klingt ja, wenn man es zum ersten Mal hört, sehr allgemein. Lesen, Schreiben und Sprechen ist ja im gesamten Schulleben zentral und der Biologie. Erklär doch mal, was genau sich hinter diesem Beitrag verbirgt und was dich zu dieser Ausgabe inspiriert hat.
Erstmal vielen Dank, dass ich das schöne Thema hier noch ein bisschen vorstellen kann. Ja, du hast recht. Lesen, Schreiben, darüber ist etwas, das passiert überall im Unterricht. Das passiert im Alltag und das passiert im Unterricht. Und es gibt kein Fach, wo nicht gesprochen oder gelesen wird oder geschrieben wird. In irgendeiner Weise, ob es mit Wörtern oder mit Bildern und so weiter. Also in unserem Heft haben wir versucht, genau diese große Bedeutung für diese Tätigkeiten, also Schreiben, Lesen und darüber auch im Unterricht überhaupt damit sich zu beschäftigen, welche Rolle da Biologie spielt, haben versucht, in diesem Heft zu verdeutlichen.
Ein Thema, das ihr anspricht, sind ja auch die Operatoren als ganz zentralen Aspekt. Gerade Berufsanfänger neigen ja gerne zu W-Fragen. Wieso sind Operatoren so wichtig für den Fachunterricht?
Die Frage ist zwar leicht von dir gestellt, aber schwer von mir zu beantworten. Da könnte ich ja so lange darüber reden. Aber eigentlich brauche ich das nicht, weil die Lehrkräfte, die uns jetzt hören, die wissen ganz genau, worum es geht. Es gibt kein Fach, wo es nicht Operatoren gibt. Damit ist es gemeint, dass es reicht nicht, wie man früher zum Beispiel im Unterricht die Frage gestellt hat, was heißt das oder wie viele Beine hat eine Spinne und so weiter, sondern man möchte gezielt die Schüler dazu bringen, dass sie mit ihrer Antwort besser auseinandersetzen oder mit den Inhalten und entsprechend das in ihren Antworten wiedergeben. Und deshalb, statt die Frage zu stellen, wie viele Beine hat eine Spinne, vielleicht einen Operator einzusetzen davon, und das ist ja vielleicht sinnvoll, beschreibe den Aufbau einer Spinne und dann nicht nur einfach wie viel und dann ist die Antwort 8, sondern da gehört mehr dazu. Die Operatoren aber an sich, deswegen sagte ich vorher, es ist so viel darüber zu erzählen. Ich versuche mich so ein bisschen knackiger bei der Antwort zu bleiben. Die Operatoren an sich können ganz, ganz viele eben Probleme verbergen. Also ich könnte natürlich die Schüler mit Operatoren richtig überfordern. Wenn ich die Operatoren nicht nach und nach bei den Schülern eingesetzt habe, zumindest eingeführt habe, das heißt im 5. Schuljahr vielleicht nur diese und diese Operatoren, aber nicht nur sie einfach bei den Schülern genutzt haben oder in den Aufgaben gebracht haben, sondern auch mit den Schülern darüber diskutiert haben, was bedeutet zum Beispiel erläutere, was bedeutet überhaupt erkläre. Also diese feinen Unterschiede. Und deswegen haben wir uns auch dafür eben stark gemacht, dass wir auch so eine Tabelle möglichst als Hilfestellung auch für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte im Unterricht, im Biologieunterricht zusammenzustellen, wo diese Operatoren aufgelistet sind und mit kurzer Beschreibung, was überhaupt diese Operatoren bedeuten und vielleicht ein Beispiel aus dem Biologieunterricht. Hinzu kommt aber, dass trotzdem diese Operatoren für jemanden vielleicht, der sprachlich nicht so weit ist, also für jemanden, der Deutsch als Zweitsprache gerade lernt, können diese Operatoren auch eine große Schwierigkeit mit sich bringen. Und da ist es vielleicht sinnvoll, für diese Operatoren noch bestimmte Zeichnungen, bildliche Unterstützung anzubieten, damit sie wissen, ach, wenn ich sage, beschreibe, was ich da machen soll, oder wenn ich dann skizziere, was damit gemeint ist. Noch eine Sache möchte ich zu Operatoren sagen. Es ist wichtig, in der Fachschaft sich zu entscheiden, welche Operatoren in welche Jahrgang eingesetzt werden, damit sie nach und nach alle irgendwann mal bei den Schülern eingesetzt werden oder bei den Arbeitsblättern. Aber auch sich damit auseinanderzusetzen, wie diese Operatoren in anderen Fächern gebraucht werden. Was bedeutet skizzieren im Biologieunterricht und was bedeutet skizzieren im Matheunterricht oder im Kunstunterricht? Das sind wichtige Unterscheidungen, weil wenn wir sie wissen, wie die anderen Lehrkräfte in anderen Fächern sie einsetzen, können wir dann besser verstehen, welche Probleme vielleicht Schüler damit haben können.
Ja, du hast ja jetzt schon eine ganze Reihe von wichtigen Aspekten angesprochen. Was ich gedacht habe, was vielleicht für unsere Zuhörenden noch ganz interessant sein könnte, zum Beispiel erläutere, das kann ja missverstanden werden. Hast du da ein Beispiel dafür, wie SchülerInnen das recht fehlinterpretieren und wie es denn tatsächlich gemeint ist?
Also bei erläutere kann es einfach schwierig sein, der Unterschied zum Beispiel zwischen erkläre und erläutere. Das ist sehr, sehr wichtig, so einen Unterschied zu mit den Schülern zu problematisieren. Vor allem, weil die Schüler zum Beispiel, wenn es um Ursache-Wirkungszusammenhänge zu klären ist, dann ist das, wird es erklären. Also erkläre diesen Zusammenhang. Wenn es aber Erläuterung gefragt wird als Operator, dann ist es wichtig, dass die Schüler erstmal das beschreiben und dann diesen Zusammenhang erklären. Das wäre zum Beispiel ein Fall. Aber ich würde diese Fehlinterpretation vermeiden. Das ist keine Fehlinterpretation, weil auch wenn eine Antwort von den Schülern kommt, dass es eben ein Missverständnis ist zum Operator, was damit gemeint ist, dann nehmen wir doch Lehrkräfte immer das als tolle Antwort oder als eine wertvolle Antwort und dann achten wir, welcher Operator wir oder woran das liegt, dass die Schüler vielleicht in eine andere Richtung gegangen sind.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, weil natürlich auch der Alltagsgebrauch von manchen Operatoren nicht unbedingt dem entspricht, wie wir es dann im Unterricht machen. Also du hast ja gerade das Beispiel Skizziere gebracht, das ja im Alltag bedeutet und auch in zwei verschiedenen Fächern eine ganz andere. Gibt es noch irgendeinen Operator, wo du sagst, oh, der ist knifflig, weil er vielleicht in dem Fach so, aber in dem Fach oder im Alltag ganz anders gebraucht wird?
Gerade jetzt fallen mir ganz viele Beispiele ein. Ich zum Beispiel aufzählen, nennen, aufschreiben, angeben. Die hören sich so alle gleich an, zielen eigentlich damit, dass Elemente oder Sachverhalte wiedergegeben werden. Allerdings nutzen wir das ein, das andere oft, um nicht immer das Gleiche zu haben, so Wiederholung zu vermeiden. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Wenn ich sage aufzählen, ist das eine Aufzählung, ein nach dem anderen. Und wenn ich einfach nur nenne, dann ist das ohne irgendwelche, was kommt zuerst und was danach. Also das ist vielleicht, aber das sind feine Unterschiede. Was ich mehr so für die Schüler schwierig halte, ist zum Beispiel auswerten. Was ist dann bewerten oder auswerten? Das sind zwei Operatoren, die sehr, sehr unterschiedlich zu verstehen sind. Während bei Auswerten geht es hier um Daten, einzelne Ergebnisse, einfach einen Zusammenhang zu stellen. Bei Bewertung ist auch natürlich eine eigene Meinung zu der Sache zu geben. Das wäre zum Beispiel. Aber auch für die Lehrkräfte ist es wichtig zu wissen, welche Operatoren sie nutzen im Unterricht, weil diese Operatoren auch den Anforderungsniveaus eben zugeordnet werden, ob das Anforderungsniveau 1, 2 oder 3 ist. Und da muss man auch transparent mit den Schülern sein, was damit gemeint ist.
Du hast jetzt auch schon so das Stichwort Datenauswert gebracht, das bringt mich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt, weil ich finde die These sehr spannend, die du aufgestellt hast, Informationen aus Zeichnung, Tabellen und Diagrammen zu lesen und in solchen präsentieren zu können, fördert die Mündigkeit der SchülerInnen nachhaltig. Meinst du, zum Diagramm korrekt zu beschreiben, eher jetzt so eine Art technischer Skill gesehen. Ich würde jetzt natürlich sehr interessieren, was hat das mit Mündigkeit zu tun?
Die Frage gefällt mir sehr gut, weil in vielen Bereichen hören wir die Nutzung von Daten. Also wenn jemand wirklich viele Statistiken anguckt, dann kann man, eine Statistik kann den einen oder den anderen dazu bringen, eine Information in diese Richtung zu verstehen, auch wenn es um die gleiche Information geht. Also ich kann ja durch die Skalierung zum Beispiel einen großen Unterschied darstellen oder durch kleine Skalierung kann ich, oh, es ist ja nicht so schlimm, da die Unterschiede zwischen den beiden Werten. Oder je nachdem, welche Variablen oder welche Werte ich da eingesetzt habe in den jeweiligen Achsen, da kann es natürlich auch eine völlig andere Interpretation der Ergebnisse mit sich bringen. Und genau das, diese Auseinandersetzung mit solchen Daten ist es wichtig für unsere Schüler immer wieder in Kontext zu bringen, weil eben von diesen, auch in späteren Leben, ob sie, auch wenn sie nicht mit biologischen Zusammenhänge vielleicht in dem Augenblick oder zu der Zeit zu tun haben, müssen sie in der Lage sein, die Daten, Statistiken, die sie, mit denen sie zu tun haben, sie besser zu verstehen und sie zu interpretieren. Gegebenenfalls auch falsche Interpretationen nicht zuzulassen.
Ich glaube, das ist auch aktuell gerade so ein ganz relevanter Punkt im Leben, dass wir doch sehr viel mit Statistiken konfrontiert werden und die eigentlich gar nicht so wirklich als Laien notwendigerweise verstehen können. Also wenn wir zum Beispiel so sehen, wie nehmen die Covid-Fälle zu?
Ja.
Ist das jetzt, was ist das für eine Entwicklung? Ich glaube, das ist natürlich auch ganz schwer für Leute ohne den biologischen Hintergrund einzuordnen.
Richtig. Und diese Daten sind ja nicht nur eine Aufgabe der Mathematik, sondern auch in Biologie. Du sagtest gerade Covid-Erkrankung, das liegt eine Weile her. Aber mit Statistiken haben wir immer zu tun, sei es um Wahlen, politische Wahlen, sei es mit zum Beispiel bestimmte Situationen in der Bevölkerung und so weiter. Immer werden Statistiken gegeben. Aber auch wenn es um die Biodiversität geht, um die Bildung geht, überall gehen Statistik spielen eine Rolle, eine große Rolle, und die müssen verstanden werden.
Ich glaube, was gerade, ich finde es schön, dass du angesprochen hast, nicht das zu lesen und zu beschreiben, sondern auch, auch mal selbst zu erstellen, weil ich glaube, da lernt man eigentlich noch mehr darüber, was das eigentlich, auch gerade was du angesprochen hast, mit dem, wie skaliere ich die Achse, wie stelle ich das Ganze dar, wo man schon in der Schule jetzt eher nicht so relevant anschaut, aber die Frage stelle ich, ist ein Ja oder ein Logarithmus da, da kann man ja unglaublich viel am Endeindruck manipulieren. Ich glaube, wenn man es mal selbst gemacht hat, hat man dann noch ein besseres Verständnis davon, wie eigentlich unterschiedliche Eindrücke entstehen können, je nachdem, wie man die Daten darstellt.
Dazu sage ich ein kleines Beispiel, das hat mich sehr auch in dieser Richtung bestärkt, weil eine Kollegin fragte mich letztens, ob ich eine App kennen würde, das ihr hilft im Unterricht sofort zu visualisieren die Ergebnisse der Schüler. Es ging ja um völlig was Einfaches, was ganz Selbstverständliches. Es ging um die Wahl oder es ging, die Schüler müssen sich entscheiden im Unterricht, das war kein Biologieunterricht, was denen wichtig ist, also demokratisch gemeinsam entscheiden. Und da sagte Mensch, dann machen wir das gerne so Tortendiagramm. Nee, sagte sie, besser Balkendiagramm. Und da wurde mir nochmal klar, und der eine kommt besser mit Balkendiagramm, ein anderer kommt vielleicht lieber mit Tortendiagramm. Egal, um welche Diagramme es geht, wichtig ist auch darüber, auch wieder im Sinne der Differenzierung, auch das wirklich zu verstehen und gegebenenfalls die gleichen Ergebnisse in verschiedenen Diagrammen darzustellen, um nochmal darüber nicht nur zu sprechen, sondern auch zu klären, was die Unterschiede sind und wie das bei einem wirkt.
Definitiv. Was natürlich auch noch gerade eben im Naturwissenschaftsunterricht unabdingbar ist, dass das Beherrschen der Fachsprache, um wirklich Aufgaben in der Biologie meistern zu können. Wie kann man das denn unterstützen, dass Schülerinnen diese gut lernen?
In unserem Heft geben wir ganz viele Beispiele, wie man das machen kann. Und es ist erstmal wichtig, nicht davon auszugehen, dass die Schüler im Unterricht von Anfang an die Fachsprache verstehen. Die Fachsprache bedeutet für viele auch eine Fremdsprache, es sind immer noch neue Begriffe. Und Am Anfang sind die Schüler mehr mit der Alltagssprache und nach wird diese Fachsprache geschult. Und dafür gibt es viele Methoden, sei es Anlässe anzubieten, diese Fachsprache zu nutzen, aber auch viele eben Hilfestellungen in Form von Scaffolding, was zum Beispiel den Schülern das erleichtert. Und das kann in auf verschiedene Weise eben angeboten werden, je nach Schüler, aber auch wir Lehrkräfte. Vielleicht präferieren wir eine Methode lieber als eine andere, aber das ist auch wichtig, auch uns ein bisschen zu beachten oder zumindest zu berücksichtigen.
Hast du da ein konkretes Beispiel, wie dieses Scaffolding aussehen könnte?
Sehr gerne. Also da kann es auch wieder fürs Heft, also ganz, ganz viele tolle Beispiele sind dort gegeben, aber ich kann hier ein einfaches Beispiel, so die Schüler müssen wir uns vorstellen. Die Schüler bekommen neue Inhalte und eine neue Sprache. Die Fachsprache ist für viele wirklich, zumindest für eine neue Einheit, eine neue Fachsprache. Und das beide zu kombinieren, kann es ziemlich schwierig sein, für den einen oder für den anderen. Und hier kann es, ein einfaches Beispiel kann es sein, dass wir einige Wörter geben, also einige Fachbegriffe geben, die sie, die berücksichtigen, die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen müssen, wenn sie wirklich etwas beschreiben. Zum Beispiel, wenn Sie eine Beobachtung nochmal wiedergeben. Das ist also eine Liste mit wichtigen Begriffen. Kann es aber auch ein Wortgelände sein, wo das ist so ein Gerüst, wo die Begriffe und weitere Wörter wirklich so ungeordnet angeboten werden und die Schüler mehr oder weniger sie in eine richtige Reihenfolge bringen müssen, damit es eben eine, die Wiedergabe auch stimmt, fachsprachlich. Denn kann es ein Lückentext sein oder ein Bildsequenz sein, damit es wirklich diese logische, zeitliche und logische Reihenfolge wiedergegeben wird. Also da ist mehr Inhalt, das heißt eine Unterstützung inhaltlich, damit sie es eben dann nur fachsprachlich wiedergeben kann. Das könnten Beispiele sein.
Ich finde das auch so ein spannendes Beispiel, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass häufig Hilfsmaßnahmen wie zum Beispiel Lückentexte oder auch einfach bestimmte Wörter einfach müssen eher so mit der Unterstufe assoziiert sind und in der Kursstufe häufig nur der freie Text so die Königsklasse ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, viele Leute der Kursstufe, die ich betreut habe, die konnten richtig gut den Inhalt korrekt wiedergeben, aber das Fachsprache komplett gefehlt. Und da finde ich deswegen auch, dass eigentlich eine schöne Idee, das war wirklich in allen Stufen einfach auch wirklich, dass man nicht so assoziiert, ein Lückentext ist nur eine Spielerei für die Unterstufe, sondern dass es eben auch ein Mittel ist, um die Fachsprache zu unterstützen. Und dass man eben auch in den höheren Stufen teilweise eben auch diese Gerüste anbieten muss, weil es eben, wie du sagst, nicht so einfach ist, in gewisser Weise eine neue Sprache, gerade wenn man in ein ganz neues Themenfeld kommt, dass man vielleicht in der Grundstufe da zum allerersten Mal behandelt, dann hat man da so viele neue Begriffe. Man muss sich erstmal in diesen orientieren können. Und da ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass man nicht denkt, ach, die sind alt genug, die können das alleine, sondern dass man eben auch gerade dieses Gerüst anbietet.
Du hast völlig recht. Also es kann beidseitig sein. Nicht nur, dass wir Lehrkräfte vielleicht denken würden, dass für die Schüler kann das sehr einfach mit einem Lückentext. Es kann auch für die Schülerinnen und Schüler so sein, dass sie sagen, ach, Lückentext, das ist auch Kinderkram. Um genau sowas zu vermeiden, also man weiß ja, man kennt ja seine Schülerinnen und Schüler. Man kann es auch andersrum das aufbauen, im Sinne von Peer Education. Man kann, um herauszufinden, wie weit eben die Fachsprache in diesem höheren Kurs, wie du sagtest, vielleicht noch vorhanden ist oder wie weit das wirklich gut auch verwendet wird, warum den Spieß nicht umzudrehen und einfach den Schülern und Schülern, so eine höhere Klasse, die Aufgabe zu geben, so einen Lückentext für jüngere Schüler zu konzipieren. Also sie setzen sich mit der Fachsprache auseinander. Und ich stelle fest, also ohne das Gefühl zu haben, ey, die Methode ist wirklich nicht für uns, das ist ja Kinderkram. Also sie machen es für die jüngeren Schüler, sie nutzen aber die Fachsprache, sie setzen sich ganz anders damit auseinander und vor allem sie werden auch von den jüngeren Schülern ganz klare eben Rückmeldung bekommen, wenn das nicht gut geht. Und ich kann feststellen, wie weit sie die Fachsprache adäquat nutzen.
Dann haben wir aber natürlich manchmal noch den verkomplizierten Faktor, dass eben nicht nur die Fachsprache, die neue Sprache darstellt, sondern wie viele auch Schüler in der Klasse haben, die vielleicht noch nicht mal ein ganzes Jahr in Deutschland leben, für die also auch eigentlich schon die Alltagssprache ein großes Hindernis darstellt. Wie können wir vielleicht die besser unterstützen?
Das ist, das Interessante dabei ist, dass viele von uns Lehrkräften ganz viel Erfahrung gesammelt haben in den letzten Jahren mit Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Und genauso wie unsere Schüler, die Deutsch nicht als Zweitsprache lernen, sind sie auch unterschiedlich. Also, aber sie haben nur diese Problematik, dass sie die deutsche Sprache nicht gut beherrschen. Und auch dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass manche gut Unterstützung bekommen können, indem sie schnell mit einem QR-Code immer wieder Wörterbuch nutzen können. Manche bräuchten ein bisschen länger. Für andere allerdings ist es wichtig, die Aufgabenstellung ein bisschen zu reduzieren oder die Formulierung der Aufgaben ein bisschen zu vereinfachen. Aber genau in diesem Bereich, finde ich, da steht auch etwas im Heft, kann zum Beispiel KI eine große Unterstützung sein. Das sollte nicht heißen, dass ich KI für alles gut heiße, aber warum es nicht nutzen da, wo es möglich ist. Immer im Hinblick auf Datenschutz, rechtliche Bestimmungen und so weiter, ist es wichtig. Also wenn ich allein als Biolehrkraft vor einer Klasse stehe und da habe ich, sagen wir, 23, 24 Schüler. Und drei davon kommen aus anderen Ländern, also nehmen wir an, haben eine Sprache, die ich kaum beherrsche und alle drei völlig unterschiedliche. Und dann bin ich ja mitten im Unterricht, erkläre ich etwas und mein Faden wird gerissen, weil die Schülerin X fragt mich, was bedeutet das? Ich freue mich sehr, dass sie fragt. Es ist so wichtig. Das heißt, sie möchte es wissen, sie möchte weiterkommen. Aber ich kann das nicht beantworten. Wie soll ich das in ihrer Sprache erklären? Und dann kommen noch der Schüler Y und so weiter. Völlig eine andere Sprache. Die Sprache beherrsche ich nicht. Wenn ich sie beherrschen würde, würde ich vielleicht mehr helfen können. Und da kann ein Wörterbuch, nur die Übersetzung Wort für Wort des Begriffes, nicht helfen. Da hilft KI natürlich richtig eingesetzt. Richtig unter der Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen, dass einfach durch entsprechende weitere eben Fragen, was bedeutet das, gib mir ein Beispiel, zum Beispiel mit KI, können Sie das besser verstehen. Und ich kann weiter den Unterricht ohne den Faden für die anderen Schüler zu verlieren. Immer natürlich sie nicht außer Acht zu lassen, sie auch zu berücksichtigen.
Ja, das ist eine Freude. Ich erlebe oft so im Bekanntenkreis die Debatte, soll ich zum Beispiel die Arbeitsblätter noch auf Deutsch ausgeben und man muss dann selbst herausfinden, was vielleicht manche Wörter, die ja unbekannt vorkommen, bedeuten, oder soll ich die einfach gleich durch eine Übersetzungsmaschine jagen? Und ich glaube, da ist das wahrscheinlich so eine sehr elegante Zwischenlösung, dass man sich trotzdem noch mit der deutschen Sprache auseinandersetzen muss, aber halt die Möglichkeit hat, sehr viel leichter eine Antwort zu erhalten, als wenn man das jetzt in einem Wörterbuch nachschlagen würde, wo man dann denkt, okay, aber den zum Beispiel jetzt ukrainischen Fachbegriff kenne ich genauso wenig wie den deutschen.
Das wäre aber eine Möglichkeit. Ja, die Entschuldigung, die KI ist nur eine Möglichkeit von vielen. Grundsätzlich nutze ich zum Beispiel in meiner, das, was ich vorhin gesagt habe, diese Vereinfachung. Und grundsätzlich ist es mir wichtig, nicht für die Schüler die Arbeitsblätter zu übersetzen, weil jede Stunde ist eine Deutschstunde, also auch jede Biologiestunde ist eine Deutschstunde. Und das ist eine tolle Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, mit Deutsch als Zweitsprache auch viele Begriffe in Deutsch zu lernen, unter einem anderen Aspekt und nicht nur im Unterricht Deutsch.
Da würde mich jetzt total interessieren, Vereinfachung, kann eine KI das schon, was ist da deiner Erfahrung, gut bewältigen oder muss man halt nur noch viel von selbst nachkorrigieren? Kann man sagen, mach das jetzt auf ein einfacheres Deutsch-Level und es kommt dann wirklich so raus, dass es gut und immer noch fachlich korrekt ist, weil da habe ich so ein bisschen bei den Naturwissenschaften die Angst, was, wenn die KI dann die Sprache so vereinfacht, dass es nicht mehr stimmt?
Also da kann ich nur darüber lachen. Wie alle anderen hat mich KI auch infiziert und ich habe sehr, sehr viel Zeit und gerne Zeit damit verbracht, einiges auszuprobieren und stelle mit Freude fest, dass es immer wieder Verbesserungen gibt. Aber KI ersetzt uns nicht. Also wenn ich, es wäre utopisch oder es wäre einfach nicht richtig zu denken, dass ich ja KI fragen kann und sagen, bitte, egal wie höflich ich das mache, bitte vereinfache diesen Text. Das geht nicht. Ich habe auch sogar die Frage gestellt, bitte vereinfache diesen Text für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache. da kam etwas raus, was mich überhaupt nicht zufriedenstellen konnte. Was ich aber gemacht habe, ist, vereinfache diesen Text für eine 10-Jährige. Also das war etwas leichter, aber das heißt trotzdem, ich muss trotzdem mit dem Text durchgehen und ich kenne meinen DATS-Schüler, also ich war oder Schülerin. Ich weiß, was er kann und was er nicht kann und dann kann ich entsprechend diesen Text, was KI mir anbietet, immer noch ein bisschen vereinfachen. Aber es ist manchmal so erstaunlich, diese zu unterscheiden, den Text von vorher, was ich eingegeben habe mit dem vereinfachten Text, das sind so kleine Hilfestellungen, zum Beispiel den Satz verkürzen oder die komplizierten Zeiten und so weiter. Das ist schön, weil für mich lerne ich auch, wie ich etwas vereinfachen kann. Also es ist für mich auch ein Lernprozess. Und letztendlich, das zeigt sich nachher im Unterricht, inwieweit das sinnvoll war, diese Vereinfachung, oder musste ich weiter was fragen. Aber das, was du sagtest, es ist nicht eine zuverlässige Sache, ist aber eine große Unterstützung, weil diese Vereinfachung am Anfang mir anzubieten, das macht KI und dann kann ich dann nochmal durchgehen.
Ich wäre aber immer so spannend, was da auch so ein bisschen auch aktuell basteln dazu gehört, dass alleine die Warp-Bubble jetzt sagt, für jemand, der Deutsch lernt, aber für eine 10-Jährige schon ganz großen Unterschied im Ergebnis ausmachen kann. Und es gibt jetzt auch noch ganz viele andere tolle Einsatzmöglichkeiten für KI, von denen man hofft, dass zum Beispiel, dass man Rollenspiele mit historischen Figuren oder Experten simuliert oder dass es einem einfach hilft, Argumente oder auch einfach nur Fakten zu sammeln. Gibt es jetzt auch irgendeinen KI-Einsatz, wo du sagen würdest, der ist overhyped oder der ist vielleicht sogar schädlich, den habe ich gesehen und von dem würde ich aber abraten.
Grundsätzlich würde ich davon abraten, KI die Hausaufgaben machen zu lassen. Oder von KI Texte schreiben zu lassen. Das kann man, man kann vielleicht den KI fragen, wie heißt das und so, aber letztendlich man fühlt sich besser, wenn man das selber schreibt, erstens. Und zweitens, es ist sicher, ich weiß, worum es geht und KI kann. Er blindet einen auf bestimmte Formulierungen, die vielleicht völlig falsch sind. Ich nutze das in solchen Sachen nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich für die Differenzierung meiner Schüler zum Beispiel finde ich KI gut zu nutzen, also im Bereich DATS, aber auch im Bereich Schüler recherchieren zu lassen. Ich gebe das Beispiel, im Heft steht schon das Beispiel, als Internet wirklich gehypt wurde, zumindest die Anfänge vom Internet in der Schule waren ja für viele Lehrkräfte ein No-Go, eine Sorge, die Schüler werden jetzt nicht große eben Enzyklopädien durchstöbern, sondern die können einfach bei Google fragen. Wir wissen ganz genau, wie die Google-Antworten waren und sind. Mit der Zeit haben wir schätzen gelernt, wie Recherchieren im Internet wertvoll sein kann, auch zu unterscheiden, wie gehen Schüler damit um, denen beizubringen, wie man richtig unterscheidet zwischen verschiedenen eben Rechercheergebnissen und so weiter. Und genau so kann es auch mit KI gehen. Das heißt, die Schüler differenziert, je nachdem, was sie auch präferieren, zu recherchieren in Büchern, zu recherchieren in einfach mit Google, wie auch immer, mit Suchmaschinen im Internet oder mit KI. Aber letztendlich diese Ergebnisse zu gemeinsam zu überprüfen, also aus drei Rechercheergebnissen daraus zu finden und auch zu rückzumelden, was sinnvoller war, was besser war, was zeitlich vielleicht war leichter und so weiter. Damit soll auch geleistet werden, dass die Schülerinnen und Schüler KI nicht verteufelt von uns bekommen, weil das bringt ja nichts, das machen sie ohnehin. Sie nutzen es ohnehin. Aber es wirklich so ein bisschen damit so sich auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, das ist der Vorteil, aber das ist der Nachteil. Ein anderer Punkt, wo ich es mir wünschen würde, dass die Schüler an KI einsetzen, ist das Beispiel, Schüler schreiben eine Antwort. Und oft geschieht es uns Lehrkräften, dass wir nicht lesen können, was sie geschrieben haben. Selbst die Schüler, wenn wir sie fragen, nicht alle, hinterher fragen, ob sie es mir sagen können, was sie geschrieben haben. Sagen sie, nö, weiß ich nicht mehr. Weil oft, wenn man sie beobachtet, nicht alle wieder, das möchte ich betonen, nicht alle, aber es gibt Schüler, die wirklich etwas schreiben und sofort abgeben, als ob sie wirklich weg mit diesem, was sie geschrieben haben. Sie möchten es selber nicht angucken. Und genau da will ich Sie, dass Sie selbst für sich nochmal reflektieren mit dem, was Sie geschrieben haben. Wie oft wünschen wir, dass Sie tatsächlich nochmal Ihr Rechtschreibprogramm nutzen, wenn Sie was schreiben am Computer? Das wäre schon mal eine große Hilfe. Das ist ja, wir sagen nicht, nutze es nicht. Und das können wir im KI. Also die Tatsache, dass die Schüler etwas, wieder das, was sie handschriftlich gegeben haben, nochmal im KI aufschreiben, das ist nochmal Auseinandersetzung mit dem eigenen Text. Vielleicht verbessert sich das ein, das andere dabei. Dann bekommen Sie vom KI eine Antwort oder einen Verbesserungsvorschlag. Das nochmal für sich durchzugehen, gegebenenfalls noch einen Prompt hinzuzufügen. Oder vielleicht das direkt ohne weitere Nachfragen, das für sich nochmal aufzuschreiben in Ihrem Heft. Das heißt, Sie haben sich 3-4 Mal mit Ihrem eigenen Text eingesetzt. Das wäre doch mal ein Gewinn, oder? Das hätte ich mir gewünscht. Auch wenn vielleicht das eine oder andere nicht so ganz gut ist, aber besser als das, ohne den Text selber zu lesen, abzugeben.
Ist doch so manchmal so ein bisschen die Angst, glaube ich, da, dass jemand einfach nur die Hausaufgabe mit ChatGPT eingibt und dann den Text sofort abgibt, ohne nochmal zu reflektieren, stimmt das eigentlich, was da steht? Oder es nochmal selbst irgendwie zu überarbeiten, wie sollen wir denn damit umgehen?
Und das stimmt. Das kann passieren. Indem ich sage, nutzt KI nicht, passiert es trotzdem. Und genau da die Schüler dahin zu bringen, dass sie von sich aus sagen, ja, ich habe KI genutzt. Das würde ich sogar loben. Und da würde ich sagen, welchen Prompt hast du eingesetzt? Das wäre für mich wirklich wertvoller als irgendwie ein Text und ich weiß nicht, worum es geht, weil ich würde schon fragen, was heißt das hier? Oder wir Lehrkräfte sind schon in der Lage, manche Antworten wirklich zu sehen, das ist nicht so ganz richtig. Also durch eine Nachfrage erkenne ich, ist das ein KI-Antwort oder nicht. Wenn es aber steht, ich habe KI hier eingesetzt, ich habe diesen Prompt eingesetzt, ich habe gegebenenfalls noch einen zweiten eingesetzt und da steht die Antwort, dann würde ich den Schülern nicht sagen, Moment, du hast das gemacht, sondern versuch mal nochmal diesen Prompt zu geben, weil da und da ist der Fehler. Das ist viel wertvoller und ich habe nicht das verteufelt. Nochmal, sie nutzen es ohnehin, ob ich es verbiete oder nicht.
Ja, wir können noch richtig lange über dieses Thema weitergehen, aber leider müssen wir jetzt auch schon zum Ende kommen. Ich hoffe, den Zuhörern ist jetzt auch schon ein bisschen klar, wie viele spannende Themen euer Heft behandelt. Es gibt Informationen zu Operatoren, aber auch zu Fachsprachen, aber auch zur Auswertung von Daten und sogar zu KI. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, ja, darauf können sich die Zuhörer freuen?
Ja, wie es sich gehört, zum Schluss kommt auch das Beste. Mein Lieblingsthema ist Karikaturen. Also Karikaturen ist so ein Thema, was mit der Zeit nicht so wichtig geworden ist, aber gleichzeitig auch so problematisch geworden ist, weil letztendlich sollen wir Vorbilder für unsere Schüler sein. Wir nutzen Karikaturen, aber letztendlich haben wir die Rechte nicht gefragt. Und ehrlich gesagt möchte ich auch nichts was Falsches machen, möchte ich auch vor allem als Vorbild für meinen Schüler immer wieder die Quelle geben. Und manche Karikaturen sind nicht einzusetzen oder dürfen wir nicht und so weiter. Aber wir haben die Möglichkeit, auch in Zusammenarbeit mit Kunstlehrern und so weiter, sehr, sehr einfach für uns, für unseren Unterricht als Lehrkräfte Karikaturen erstellen. Aber wir können auch Schülerinnen und Schüler dazu bringen, Karikaturen auch zu erstellen oder zu entwickeln. Und das ist die beste Möglichkeit, weil damit setzen sie sich auseinander mit der Fachsprache, nicht nur bei der Beschreibung und Auseinandersetzung mit Karikaturen, sondern wenn sie selber welche erstellen, müssen sie auch mit der Fachsprache, müssen sie gemeinsam diskutieren. Und ich kann vieles von ihrem Wissen daraus erschließen, wie weit sie was können. Also diese Möglichkeit der Karikaturen, das würde ich auch den Leserinnen und Lesern sehr ans Herz legen, weil es mir so wichtig ist. Und ich habe da, das hat übrigens Suchtpotenzial, das macht sehr, sehr viel Spaß für unsere Lehrkräfte und für die Schülerinnen und Schüler.
Das glaube ich gerne. Ja, also da haben wir ganz viel, worauf wir uns mit der neuen Ausgabe freuen können. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.